Ein Hochzeitsbrauch, der ursprünglich aus England stammt, gehört mittlerweile auch schon zu unserer deutschen Tradition. Danach soll die Braut zu ihrer Hochzeit etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues bei sich tragen und in ihre Kleidung integrieren. Im Original gehört dann auch noch ein Glückspfennig im Schuh dazu. Etwas Altes, das steht für das bisherige Leben der Braut, das, was sie mitbringt, was war vor der Ehe, zum Beispiel ein altes Schmuckstück. Etwas Neues steht für das Symbol des beginnenden neuen Lebens als Eheleute. Und da ist dann das Symbol meistens das neue Brautkleid. Der Gedanke, dass Altes und Neues Raum hat in einem neuen Weg, den finde ich spannend. Dieser Gedanke wird uns in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt begleiten. Selbstverständlich bringen beide Eheleute, beide Brautleute etwas Altes mit in die Ehe. Ihre ganzen persönlichen Erfahrungen, die sie im Laufe ihrer Lebensjahre gesammelt haben. Erlebnisse, die der Einzelne gemacht hat. Erkenntnisse, die gewonnen wurden. Die Persönlichkeit, zu der man sich entwickelt hat, bringt man mit in die Ehe. Die Geschichte, die ganz eigene persönliche Geschichte. Am Tag der Hochzeit wird das nicht auf Null gefahren. Es wird irgendwie integriert. Aber es beginnt natürlich auch etwas Neues am Tag der Hochzeit, ein gemeinsamer Weg zu zweit. Das Paar wird neue Erfahrungen machen in diesem neuen Stand des Verheiratetseins. Vielleicht wie es ist, morgens gemeinsam aufzuwachen, den Tag zu beginnen. Gemeinsam sich Gedanken darüber machen, wie das jetzt überhaupt gehen kann, dieser gemeinsame Weg. Wie gestalten wir diese Zeit? Gemeinsame Rituale entwickeln, beim Frühstück, beim Feiern von Festen. Wie feiert man eigentlich als frisch gebackenes Ehepaar richtig Weihnachten? Viele neue Erfahrungen werden da hoffentlich bei sein. Probleme gibt es dann, wenn einer der beiden das Alte oder auch das Neue aus diesem gemeinsamen neuen Weg ausschließen möchte. Wenn jemand zum Beispiel nur an dem Alten hängt, aber bei meiner Mutter haben die Kartoffeln irgendwie anders geschmeckt, dann können wir uns schon vorstellen, dass das auf jeden Fall Probleme gibt, nur an dem Alten zu hängen. Dann schleichen sich so Sätze ein, aber bei uns hat das immer der Mann im Haus gemacht. Wenn einer der beiden aber nur nach vorne guckt und verleugnet, dass es auch eine Vergangenheit gibt, dann ist das auch nicht besser. Dann kann es auch sehr schwierig werden, denn manches Verhalten, manche Einstellung eines Ehepaares, eines Partners, die würde sich erklären, wenn man ein bisschen aus der Familiengeschichte wüsste, wie diese Familie miteinander kommuniziert hat. Das wird sich natürlich in diesem neuen Ehestand auch zeigen. Alt und neu, beides gehört zum Leben dazu. Das ist so nicht nur bei Brautleuten, das ist in unserem Leben allgemein. Zu einem neuen Weg gehört immer auch das Alte, was wir mitbringen. Und es gehört dazu natürlich das Neue, was wir uns erhoffen, neue Erfahrungen. Das Alte und das Neue, das ist etwas, was die Jünger erleben nach der Auferweckung, als sie sich mit einigen ihrer Gefolgschaft am See Genezareth treffen. Ich lese den Predigttext aus Johannes 21. Ich warte noch einen Moment, damit wer mag, gerne seine Bibel, sein Neues Testament aufschlagen kann. Johannes 21, ich lese ab Vers 1 bis Vers 13. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihm am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Die Situation dieser Jünger, der sieben Jünger, ist sehr unösterlich. Keine großartige Stimmung. Keine bewegende Feier. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Kein Triumphzug, der hier sich anbahnt, um das neue Leben zu feiern. Vielleicht hängen die Jünger noch ein bisschen in dem, was sie an Schweren erlebt haben. Ihr Versagen bei der Gefangennahme Jesu. Alle sind abgehauen. Sie hatten mehr Angst um ihr eigenes Leben. Zwar war Jesus ihnen nach seiner Auferweckung schon begegnet, aber sie haben es wohl noch nicht geschafft, das richtig einzuordnen. Sie schleppten noch eine Menge Ballast mit sich herum. Das war einfach nicht ihr Tag, das war nicht ihre Woche. Versagen, Kraftlosigkeit, Leere, Orientierungslosigkeit. Dabei, was hatten sie nicht alles mit Jesus erlebt? 3 Jahre lang. Sie waren 3 Jahre lang mit Jesus, ihrem Freund, ihrem Meister, unterwegs gewesen, haben Freud und Leid geteilt. Sie haben ihn predigen hören und so seine Sicht des himmlischen Vaters erfahren und ja ein Stück miterlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus Kranke geheilt hat, wie er sich zu Menschen gestellt hat, die von der Gesellschaft ausgeschlossen waren, wie manche menschliche Grenze für Jesus gar keine Grenze war, wie er sich traute, menschliche Grenzen zu überschreiten, wie er einfach das machte, was nötig war, was sein Vater ihm aufgetragen hatte. Und die Jünger hatten erlebt, wie Jesus sich immer wieder in die Einsamkeit oder vielleicht in die Zweisamkeit zurückzog mit seinem himmlischen Vater, wie er sich immer wieder Zeit nahm, zur Ruhe zu kommen, sich zu orientieren, sich auszurichten, wie er sich Kraft holte und auftankte für die ganzen Menschenmassen, die dann immer wieder da waren. Die Jünger hatten intensive Diskussionen mit Jesus erlebt. Sie haben die Nähe Jesu genießen können. Das gehörte auch zu ihren Erfahrungen. Und dann die Auseinandersetzung, die Jesus führte mit den religiösen Führern des Volkes. Und dann erlebten sie, wie dieser schwere Weg Jesu begann. Der Weg nach Jerusalem und schließlich der Weg ans Kreuz. Das war auch für die Jünger ein schwerer Weg. Endete doch mit dem Tod erstmal all ihre Hoffnung. Der Lebensmut begraben. Die Hoffnung auf ein neues Reich löste sich in Luft aus. Am Karfreitag war alles vorbei, Ende aus, vorbei. Und dann kurz darauf wieder alles anders, wieder den Spieß umgedreht. Jesus wird für die Jünger überraschend vom Tod auferweckt. Ein Lichtblick am Horizont, Jesus doch nicht tot? Er war tot, jetzt hat Gott ihn vom Tod aufgeweckt, er lebt. Unfassbar. Jesus begegnet seinen Jüngern als Auferstandener und jetzt haben sie Jesus wieder. Also doch irgendwie wieder alles beim Alten, aber doch wieder ganz neu, ganz anders. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger verunsichert sind, desorientiert. In dieser Lage tun sie einfach etwas, was ihnen gut tut. Sie suchen das Vertraute. Sie beschäftigen sich mit dem, was sie kennen, und fischen, das können einige von denen. Sie suchen wieder den Weg ins Weite, sie machen sich vom Acker kein Highlight, was sie jetzt erleben, sondern ganz normaler Alltag, Arbeitsalltag. Und sie sind wieder jetzt da gelandet, wo sie hergekommen sind, einige von ihnen, am See Genezareth. Hier hatte es für einige von ihnen angefangen, der Weg mit Jesus. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auf diesem Weg zum See Genezareth oder auch am See selber einige andere Fischer so die ein oder andere Bemerkung auch mal fallen ließen: Na, war wohl nichts mit eurem Jesus. Was ist denn jetzt? Die 7 Jünger, um die es hier geht, suchen alte, vertraute Wege. Und dann der doppelte Frust: Sie fangen nichts. Die Netze sind leer. Was für ein Symbol für ihre innere Gefühlslage. Da ist einfach nichts, was man greifen kann. Und dann dreht sich wieder alles um. Das Erstaunliche passiert: Jesus ist da. Während sie mit ihren Kräften und dem Frust kämpfen, steht Jesus bereits am anderen Ufer, und wartet auf sie. Er wartet sie. Jesus, der Auferstandene, begegnet ihnen. Er mischt sich in ihren ganz normalen Alltag des Fischens ein und versorgt sie. Diese Begegnung wird zu einer neuen Erfahrung für die Jünger, die enttäuscht und leer sind. Eigentlich kennen sie Jesus doch gut. Und eigentlich passt das doch genau wieder zu ihm, dass er sie überrascht, dass er so freundlich ist, trotz ihres Versagens. Jesus hat seine Jünger nicht aufgegeben. Er ist für sie da, wieder einmal neu überraschend. Und er hat genau das für sie, was sie jetzt brauchen: seine Gegenwart und was zu essen. Das ist das, was den Jüngern jetzt gut tut. Alles ist vorbereitet, der Tisch ist gedeckt, einige Fische sind schon gebraten, einige dürfen sie selber beisteuern. Ihr Anteil, das, was sie mitbringen, ist auch wesentlich, gehört auch dazu. Gemeinsam mit ihren Erfahrungen und gemeinsam mit dem, was Jesus ihnen vorbereitet hat, gehen sie einen neuen Weg, begegnet Jesus ihnen neu. Liebe Gemeinde, auch wir haben so manche Erfahrungen im Leben gemacht, die einen mehr, einfach weil sie schon länger auf der Welt sind, die anderen weniger, aber wir alle haben Erfahrungen gemacht. Und da waren gute Erlebnisse bei, auf die wir gerne zurückblicken. Und ich denke, so das eine oder andere kommt vielleicht jetzt so auch an Highlights, die wir im Leben hatten, vielleicht auch ein Highlight mit Gott. Erlebnisse, die uns vorangebracht haben, die uns gestärkt haben und die uns heute manchmal noch fröhlich stimmen. Und da ist, sag mal neutral gesprochen, unsere eigene Prägung. Wenn jeder so seine persönliche Geschichte erzählen würde, dann wäre das nochmal besonders deutlich, dass jeder seine eigene Geschichte hat. Vielleicht überschneidet sich das an manchen Punkten, da wo wir uns kennengelernt haben, aber wir sind alle anders. Die Geschichte hat uns zu dem gemacht, was wir sind. Da ist unsere Herkunft, unsere Bildung, unser Leben, die Wertvorstellung, die wir entwickelt haben, die Art, wie wir unseren Tag gestalten, das alles bringen wir mit. Aufgaben, die wir zu erledigen haben, unsere Familiensituation, der Beruf, die Gesundheit. Aber es hat sich im Laufe der Jahre auch mancher Ballast angesammelt. Erfahrungen, auf die wir vielleicht gerne verzichten würden, Erfahrungen des Leides, Verletzungen, die wir erlebt haben und die wir irgendwie nicht loswerden. Manche Wut über Situationen, über Menschen, über Gott, Enttäuschung, Resignation in einem Lebensbereich, da wird nichts mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Es gibt manchmal auch Sätze so aus unserer Kindheit oder Jugend, die uns so prägen, dass sie unser Leben einengen. Sätze wie: Das kannst du einfach nicht. Du bist nur etwas wert, wenn du etwas leistest. Oder: Ein richtiger Junge weint nicht. Und dann hat man einfach nie gelernt zu weinen. Oder: Du bist ja nur ein Mädchen, du kannst das nicht. Es gibt solche Sätze, die so vernichtend sind, die vernichten ein Stück unseres Lebens, die engen uns ein. Und die sind Ballast in unserem Leben, die bringen wir mit. Das Erstaunliche an Gott finde ich, dass wir diesen Ballast, dass wir auch unsere eigene Geschichte, dass wir alles Schöne, was wir erlebt haben, einfach mitbringen dürfen. Und dass damit auch etwas Neues geschehen kann, wenn wir Gott neu begegnen. Wir müssen nicht bei dem stehen bleiben, wo wir jetzt sind. Nicht bei dem, was wir schon alles haben und erlebt haben. Ich habe neulich ein Buch gelesen über die zweite Lebenshälfte. So vom Alter gesehen bin ich da ja schon drinne. In der ersten Lebenshälfte organisieren wir unser Leben, laut Autor. Wir kümmern uns um so Dinge wie Lebensausstattung, Haus, materielle Werte, aber auch Entwicklung im Beruf, in der Familie. Wir bekommen einen Stand im Leben. In der zweiten Hälfte geht es dann laut Autor darum, nicht mehr diese äußeren Lebensstände zu organisieren, sondern um das Eigentliche, um das, was da drinnen stattfinden kann. Wer bin ich? Wer sind die anderen? Wofür bin ich hier? Ich bin ja nicht hierfür da, um ein Haus zu bauen oder um mir ein Auto zu kaufen oder um eine Familie zu gründen. Wofür bin ich da? Was ist da, was Gott mit mir vorhat? Ein Zitat dieses Autors: Es gibt eine Stimme Gottes, die von tiefer her zu Ihnen dringen möchte. Sie zu hören und ihr zu gehorchen, ist die Aufgabe unserer zweiten Lebenshälfte. Kurz zusammengefasst, die Stimme Gottes zu hören und das umzusetzen, ist die Aufgabe der zweiten Lebenshälfte. Und wenn ich mal hier so in die Runde gucke, betrifft das ungefähr 98% der hier Anwesenden. Für mich lautet die gute Nachricht hier, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr als das, was wir bis jetzt erlebt haben. Es ist nicht Schluss hier. Und selbst wenn du schon 90 bist, ist da noch nicht Schluss. Der Apostel Paulus formuliert im Philipperbrief Folgendes: Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Er hat Hunger. Hunger nach mehr. Paulus, der hat doch schon so ewig viel erlebt. Was soll denn da noch Neues passieren? Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Die Jünger in der Geschichte haben Hunger, also wörtlich genommen. Die haben richtig Kohldampf nach dieser durchgemachten Nacht. Und Jesus stillt ihren Hunger. Ich glaube, dass man auch eine Geschichte auch übertragen darf. Dass es hier vielleicht gar nicht nur um diesen körperlichen Hunger geht, sondern um den Hunger nach Jesus, um den Hunger nach Gemeinschaft mit Gott, nach neuen Erlebnissen mit ihm, der Hunger nach mehr. Manchmal spüren wir diesen Hunger und wir merken so, irgendwie, da muss doch noch mehr sein. Mit diesem Hunger können wir zu Gott gehen, da ist er am besten aufgehoben, wir können ihm das sagen und einfach mal gucken, was er damit macht. Manchmal geht es uns so, und ich bin davon überzeugt, dass ich nicht nur von mir rede, sondern auch von dem einen oder anderen von euch, dass wir das Gefühl haben, so jetzt habe ich's. So das mit mir und Gott, das habe ich jetzt in trockenen Tüchern, das läuft. Ich habe begriffen, wie Gott tickt, wie er funktioniert und wie ich mit ihm klarkommen kann. Wenn ich mich dabei ertappe, wünsche ich mir manchmal mehr Offenheit für Gott, dass ich nicht schon so eingeengt bin durch das, was ich erlebt habe, und denke, ja, so muss Gott jetzt immer reagieren. Manchmal meinen wir schon alles über Gott zu wissen, was wir wissen sollten. Aber wir haben eine Beziehung zu Gott. Das heißt, eine Beziehung haben, finde ich eigentlich schon fast formuliert. Eine Beziehung hat man nicht. Wir leben eine Beziehung. Wir gestalten sie. Wir können sie genießen. Aber haben, das hört sich für mich manchmal so wie fest im Griff haben an. Ich habe keine Beziehung fest im Griff und schon gar nicht meine Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott ist eigentlich auch jeden Tag wieder neu. Denn wir erleben jeden Tag eine neue Situation. Der Tag, so wie er heute ist, der ist neu. Der war noch nie da und der kommt auch nie wieder. Ich glaube, wir vergessen das manchmal vor lauter Alltag und Routine, dass jeder Tag ein neuer Tag ist, kein Alter. Den gab es noch nie und der kommt auch nie wieder so. Und in dieser neuen Situation will Gott uns auch neu begegnen, davon bin ich überzeugt. Und für diesen Tag gilt auch, Jesus ist schon da und wartet auf uns. Er will uns begegnen. Vielleicht versuchen wir mal, uns dieses Bild vor Augen zu malen. Ihr dürft gerne die Augen schließen. Wenn ihr einschlaft, ist das gar nicht schlimm. Ich wecke euch wieder. Malt euch mal dieses Bild vor Augen. Jesus steht am Ufer und wartet auf dich. Und vielleicht fällt dir eine Situation ein, in der du dich augenblicklich befindest. Vielleicht etwas Schönes. Jesus steht da und wartet auf dich. Vielleicht fällt dir eine Situation ein, die dich nervt. Jesus steht da und wartet auf dich. Vielleicht fällt dir eine Situation ein, die dich völlig überfordert. Jesus steht da und wartet auf dich. Der Tisch ist gedeckt mit dem, was du brauchst. Der auferstandene Herr ist da für dich. Ich hole euch jetzt ein bisschen aus dem Bild wieder heraus. Aber vielleicht nehmt ihr das mit nach Hause. Manchmal bedeutet Gott neu zu erleben, ihn in der Tiefe zu erleben. Und das kann auch mal in schweren Lebensstunden der Fall sein. Manchmal erleben wir Gott in der Tiefe eben auch tiefer, weil wir merken, gerade in diesen schweren Lebensstunden ist er auch da, in dem, was er mir zumutet. Nicht nur in den Highlights, in den tollen Gottesdiensten, die wir feiern, in der tollen Begegnung, die ich erlebe, sondern auch in dem, dass er mir Schweres zumutet. Und ich merke, auch da ist Gott da und trägt mich. Der Psalmist formuliert, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein Feind kann ein Mensch sein, der mir Böses will. Der Chef, der mich voll stresst. Arbeitskollegen. Ein Mensch, der mich hintergeht. Aber auch eine Situation oder Gefühle. Gefühle der Überforderung, Angst vor der Zukunft. Du bist frustriert. Jesus deckt dir den Tisch. Du bist einsam. Jesus deckt dir den Tisch. Was wohl Jesus auf diesem Tisch vor dich vorbereitet hat. Liebe Gemeinde, diese Bilder, die können wir mitnehmen für das, was wir in der Woche erleben. Jesus steht schon da und wartet auf uns und er deckt uns den Tisch. Und wir dürfen dazu beisteuern, was wir mitzubringen haben und können etwas Neues erleben. Alt und neu gehören zusammen. Wir dürfen das Alte schätzen. Wir müssen das nicht verleugnen. Das gehört zu unserem Leben dazu. Es hat uns zu dem gemacht, der wir sind. Aber wir dürfen uns nicht auf das Alte verlassen. So nach dem Motto, ich habe Gott schon erfahren. Das reicht doch. Wir können das Alte mitbringen und Neues hoffen, Neues von Gott. Gott neu begegnen. Lasst uns nicht zufrieden sein mit dem, was ist. Sondern diese Sehnsucht, die immer wieder da ist, die wir manchmal einfach tot machen durch Gespräche, durch oberflächliche Aktivitäten, durch zu viel Aktivitäten, lasst uns die mal wieder wahrnehmen, dass da Sehnsucht ist nach mehr Tiefe, nach mehr Erfahrung, nach mehr Gott. Und offen sein für das, was wir dann mit Gott erleben werden. Gott ist bereit, davon bin ich überzeugt. Und vielleicht nehmen wir dieses Bild mit in den Alltag. Für Situationen, die schön sind, aber auch vielleicht gerade für Situationen, die uns herausfordern. Jesus ist am Ufer, wartet auf uns und der Tisch ist gedeckt. Amen.